und Geschwister, nochmals schönen guten Tag. Bestimmt haben wir alle in unserem Leben schon viele Ausreden gehört oder vielleicht ab und zu mal eine Ausrede aus uns hervorgebracht. Wer weiß. In den USA ist das sprichwörtlich geworden, der Junge kommt in die Schule und die Lehrerin fragt, ja, deine Hausaufgaben, oh, meine Hausaufgaben, mein Hund hat sie aufgefressen. Das ist so ein Standardwitz im Schulwesen und jeder lacht drüber, aber ja, okay. Ich habe von einem jungen Mann gelesen, der kam rein und die Lehrerin hat gefragt, ob er seine Hausaufgaben hatte, sagt er, ach, ich habe eine Kundgebung beigewohnt und da haben wir für höhere Löhne für Lehrer plädiert. Ja, kreativ war er, aber trotzdem. Nee, die Lehrer haben alles schon gehört. Alles, alle Ausreden mehrmals schon gehört. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir alle von Zeit zu Zeit vielleicht mal eine Ausrede gebraucht haben, weil irgendwas, was wir hätten machen sollen, haben wir nicht gemacht und da haben wir parat eine Ausrede gehabt. Gut, als wir jung waren und als wir das gelernt hatten, Ausreden zu formulieren, ja, war das nicht, ich sage nicht halb so schlimm, das ist schlimm, das sollte man nicht machen, aber die Konsequenzen waren nicht groß. Aber mit der Zeit und mit dem Alter, wenn wir weiterhin nur mit Ausreden uns vorantreiben, ja, dann ist es schwierig. Dann sind die Konsequenzen tiefgreifender. Es gibt Prinzipien hier im Spiel, zum Beispiel. Wenn man einmal eine Ausrede gebraucht hat oder gesagt hat, dann ist das zweite Mal viel, viel leichter. Das dritte Mal noch viel leichter, um andere Ausreden vorzubringen. Das Prinzip, je mehr man was übt, desto besser wird man dabei. Das ist die Kraft der Wiederholung. Wir wissen alle, da wird man zum Beispiel nicht übergewichtig oder irgendwie faul über Nacht. Na, das dauert ein bisschen. Man arbeitet sich hinein. So ist das. Man lässt einen Besuch beim Fitnessstudio aus und dann noch ein extra Nachttisch und dann, oh, ich will mir mal mein Fernsehserie anschauen und nach einer Weile hat man überhaupt keine Bewegung mehr. Und das alles gehört der Vergangenheit an. Ich sage das nur, um zu unterstreichen, dass es Zeit dauert. Und bei uns, wenn wir einmal damit anfangen und weiter und weiter und weiter, mit der Zeit wird das Leben nicht so schön. In unserem Leben als Nachfolger Christi ist es manches Mal ganz gut möglich, dass wir Ausreden hervorbringen, um einen Mangel an geistliches Wachstum zu decken. Heute möchte ich gerne über ein paar von diesen Ausreden sprechen. Und hoffentlich werden wir lernen, dass wir sie nicht gebrauchen sollen. Und das ist auch für mich, Geschwister, für euch und für mich. Das ist keine vollkommene Auflistung. Natürlich, da hätte ich keine Zeit für. Aber was sind einige von den Ausreden, die wir als Nachfolger Christi, als Kinder Gottes, ab und zu mal, und das kann ich als Prediger sagen, ab und zu mal kommt sowas vor. Und wiederum, manches Mal habe ich auch diese gleiche Ausreden zutage gebracht. Die erste Ausrede ist diese. Ich bin zu schwach. Ich bin halt zu schwach. Es gibt natürlich andere Versionen. Ich habe nicht genügend Ausbildung oder ich bin zu dumm oder Sie wissen ja gar nicht, was für eine Familie ich hatte. Was würdest du tun, wenn jemand zu dir käme, ein guter Freund oder eine gute Freundin, käme zu dir und sagte, ich möchte gerne den Weg Gottes gehen. Aber ich mache das nicht so sehr gut in diesem Moment in meinem Leben. Ich weiß, was richtig ist. Ich weiß, was ich tun soll. Aber manchmal kommen mir die blödesten Gedanken, sündhafte Gedanken im Sinn. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Manches Mal scheint es mir, dass Satan mich herunterziehen will. Was soll ich dann tun? Es hört sich ein bisschen danach an, nach einer Bibelstelle, was ich im Römerbrief gelesen habe. Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7, angefangen mit Vers 14. Römer Kapitel 7 und Vers 14. Das werde ich aus der guten Nachricht, ja, übersetze ich das nicht, Version der Bibel lesen, weil es ein bisschen eine mehr moderne Sprache enthält. Römer Kapitel 7, angefangen mit Vers 14. Es steht außer Frage, das Gesetz ist geistlich. Es kommt von Gott. Wir aber sind fleischlich. Das heißt, schwache Menschen. Der Macht der Sünde ausgeliefert. Vers 15. Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir tun nämlich nicht, was wir eigentlich wollen, sondern das, was wir verabscheuen. Ich glaube, jede von uns kann mitfühlen hier. Ja? Vers 16. Wenn wir aber das Böse, das wir tun, gar nicht tun wollen, dann beweist das, dass wir dem Gesetz zustimmen und seine Forderungen als berechtigt anerkennen. Vers 17. Nicht wir sind es also, die das Böse tun, vielmehr tut es die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Vers 18. Wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, sicher, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Vers 19. Wir tun nicht das Gute, was wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Vers 21. Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böse zustande. Vers 22. In meinem Innern stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Vers 23. Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mein Verhalten diktiert. Vers 24. Ich, unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Dann die Antwort, Vers 25. Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, war dann Paulus schwach? Hat er Sünde in seinem Leben gehabt? Hat er gekämpft oder kämpfen müssen? Ganz genau hat er. Also wenn wir das Gefühl haben, dass wir schwach sind, dann sind wir in gute Gesellschaft in dem Sinne. Wichtig ist, dass wir nicht erlauben in unserem Leben, dass diese Schwachheit uns zum Stillstand bringt. Wir sollen nicht erlauben, dass Satan seine Eingriffe uns von dem Weg abbringen. Wir müssen wieder zurück zur Quelle gehen. Zur Quelle der Kraft, zur Quelle der Stärke und um Hilfe bitten. Lesen wir jetzt in 2. Mose, Kapitel 14. 2. Mose, Kapitel 14, Vers 13. 2. Mose, Kapitel 14, Vers 13. Und da sprach Mose zum Volk. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Er sagte nicht, ja, macht euch stark und kämpft. Nein, er sagt, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wieder sehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das finde ich also wirklich ermutigend. Der Herr wird für uns streiten. Wenn wir uns die Helden im Hebräerbrief anschauen, schauen wir mal in Hebräer Kapitel 11, Hebräer Kapitel 11. Die wussten ganz genau, wo die Kraft herkommt. Die wussten das ganz genau, es kommt von Gott. Das heißt, wir haben keine, wir sind nicht stark, wir brauchen Gottes Hilfe. Und die haben das geglaubt. Die haben da fest dran geglaubt. Und fangen wir erst einmal ganz kurz, ein paar Verse durchzublättern, sagen wir mal. Vers 17, durch den Glauben opferte Abraham den Isaac, etc., etc. Durch den Glauben. Sie glaubten daran, dass Gott die Quelle der Kraft war. Vers 20, durch den Glauben segnete Isaac den Jakob. Vers 23. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren wurde, etc., etc. Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter des Pharaos gelten. Weil sie an Gott glaubten. Weil sie fest daran, an seine Kraft und seine Hilfe glaubten. Vers 27. Durch den Glauben verließ der Ägypter und fürchtete nicht. Vers 29, durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer. Also die haben Glauben gehabt. Die wussten ganz genau, dass die keine Kraft von sich aus hatten. Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 26. Offenbarung Kapitel 2, Vers 26, und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Also das ist ein Versprechen, dass wir in einer Zukunft Macht haben werden über die Heiden, wie es hier steht. Aber im Prozess drin gibt Gott uns auch Kraft und Macht. Das dürfen wir niemals vergessen. Gott hat die Macht, Gott hat die Kraft, wir nicht. Wir haben die Schwachheit. Wir sind schwach. Wir haben nur dann Kraft, wenn wir erlauben, dass Gott uns diese Kraft gibt. Wir dürfen niemals vergessen, wir müssen den guten Kampf kämpfen. Das müssen wir. Wir müssen weiterhin den Weg Gottes gehen. Im Licht. Und wir dürfen niemals vergessen, wir müssen uns tagtäglich daran erinnern. Alles, was wir in unserem Leben tun, wenn es überhaupt einen geistlichen Wert hat, dann kommt diesen Wert von Gott, nicht von uns. Kommt, wenn wir was Richtiges und Gutes machen sollten, nach der Bibel, dann nur deshalb, weil Gott uns geholfen hat, weil er uns gezeigt hat, dass wir das machen sollen, weil er uns die Kraft dazu gegeben hat, das zu machen. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8 und Vers 26. Römer Kapitel 8, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Ja, unserer Schwachheit braucht schon ein bisschen Hilfe, ja. Aber der Geist, der Geist Gottes, also Gott durch seinen Geist, hilft unsere Schwachheit. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Ich weiß nicht, ob ganz bestimmt ist es euch schon mal vorgekommen. Ich weiß, ich soll beten, aber da ist nichts drin. Und wenn das mir passiert, dann gehe ich auf die Knie und sage, ja, da ist nichts drin, Vater. Hilf mir. Gib mir die Kraft, überhaupt zu beten. Und es kommt. So ein Gebet hat Gott bei mir auf jeden Fall immer beantwortet. Und das wird er auch bei uns. 1. Korinther, Kapitel 1 und Vers 26. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, aber sehr viele schwache Leute. So ist das. Sehr viele Leute, die keine Macht haben. Vers 27, sondern was töricht ist von der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schande mache, was stark ist. Manche natürlich gebrauchen diese Bibelstelle, um zu sagen, sieh zu, ich bin schwach, ich bin dumm geboren, dumm geblieben. Ich kann nicht dafür. Und das stimmt. Wir können nicht dafür. Gott aber kann was dafür. Er kann was dafür. Er hat uns nicht berufen in einem Zustand der Schwachheit, der Ignoranz, damit wir ignorant, also unwissend und schwach bleiben. Nein, nein. Bleiben sollen wir nicht. Er hat uns berufen, damit er uns Wissen und Erkenntnis und Wahrheit geben könnte und Kraft. Die Kraft, die wir nötig haben, um als Vorbild in der Welt zu dienen. Sondern was töricht ist vor der Welt, Vers 27. Das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande macht. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schande mache, was stark ist. Vers 28. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Manche Leute meinen, ja, ich bin ein Etwas. Nein, wir sind gar nichts. Vers 29, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier. Dass kein Mensch, kein fleischliches Wesen jemals sich aufstellen kann und sagen, ja, ich bin aber etwas ganz Besonderes. Nein, wir sollten ganz klar nicht in den Sünden bleiben, das ist klar. Wir sollen anerkennen, dass wir sündhaft sind, dass wir schwach sind. Gott möchte nicht. Und er lässt das zu, er lässt das wissend zu, weil er möchte nicht, dass wir irgendwie uns rühmen, wenn wir ganz klug und ganz intelligent und so weiter wären. Da könnten wir uns eventuell rühmen. Aber wir können das nicht. Wir haben nichts gemacht. Wir haben es zu nichts gebracht. Und ganz alleine auf uns bestellt, werden wir es niemals zu was bringen. Es ist Teil seines Plans, Teil des Heilsplans Gottes, dass wir anerkennen, dass wir schwach sind und dass wir ohne seine Kraft gar nichts machen können, dass wir uns auf uns gestellt nichts machen können. Er muss uns die Kraft geben. Also wiederum, wenn wir meinen, ach, ich bin so schwach, ja, das stimmt. Aber Gott gibt uns die Hilfe, gibt uns die Kraft, damit es sich ändern kann, damit wir Stärke an uns, auch geistliche Stärke zunehmen können mit seiner Hilfe. Wir müssen nicht schwach bleiben. Der Prozess dauert das ganze Leben lang. Das soll nicht entmutigend sein, das soll uns ermutigen. Das bedeutet, dass Gott immer bei uns ist. Er verlässt uns nie. Also die Ausrede, ach, ich bin zu schwach, taugt nichts. Schauen wir uns jetzt mal eine andere Ausrede an. Diese ist, ja, ein bisschen ähnlich, aber doch anders. Und das ist die, ach, ich bin aber nicht würdig, ich bin nicht würdig. Keiner von uns ist würdig, wenn man das so sieht. Keiner von uns. Es ist nicht eine Sache, ob ich würdig bin. Wir sollen würdig werden mit Gottes Hilfe. Er wird uns dabei helfen, würdig zu sein. Das sind wir noch nicht. Kolosser Kapitel 1 und Vers 9. Kolosser Kapitel 1, Vers 9. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in alle geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Vers 11. Und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht. Also wir werden nicht von unserer Macht gestärkt. Wir haben keine. Gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht von Gott zu aller Geduld und Langmut. Vers 12. Mit Freuden. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat. Also unsere Würde, das kommt von Gott. Unsere Tüchtigkeit, unser Wert kommt von Gott. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Vers 13. Er hat uns errettet vor der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünde. Also wiederum, wenn wir denken, ja, ich bin nicht würdig, stimmt, ganz genau. Gott wird uns und ist dabei, uns zu helfen, würdig zu werden. Lukas Kapitel 3 und Vers 8, das werde ich in der Menge-Übersetzung lesen. Lukas Kapitel 3 und Vers 8. So bringet denn Früchte, die der Buße, der Reue, würdig sind, und lasst euch nicht in den Sinn kommen, bei euch zu sagen, wir haben ja Abraham und so weiter und so fort. Also Reue hilft uns dabei, würdig zu werden. Wir müssen Früchte bringen, die würdig sind. Und Gott hat das sehr, sehr gerne, wenn wir uns bereuen. Wenn wir bereuen, Gott hat das sehr gerne. Lukas Kapitel 21 und Vers 36. Lukas Kapitel 21, Vers 36. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu sehen vor dem Menschen, zu stehen, Entschuldigung, vor dem Menschensohn. Also wir müssen was tun. Wir müssen aktiv, geistlich aktiv bleiben. So werden wir würdig. 2. Thessaloniker Kapitel 1. 2. Thessaloniker Kapitel 1 und Vers 3. Angefangen mit Vers 3. Und das werde ich aus der Elberfelder Übersetzung lesen. 2. Thessaloniker Kapitel 1, angefangen mit Vers 3. Wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken, wie es angemessen ist, weil eure Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen zueinander überströmend ist. Vers 4, so dass wir selbst uns eure rühmen in den Versammlungen Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und den Drangsalen, die ihr erduldet, ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr für würdig erachtet werdet des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet. Wiederum, wir werden würdig sein, weil Gott uns dabei hilft. Vers 6. Wenn es denn bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Drangsal zu vergelten, Vers 7, und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns zu geben, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseren Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Vers 9, die Strafe erleiden werden ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Vers 10, wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und verwundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Vers 11, weshalb wir auch alle Zeit für euch beten, damit unser Gott euch für würdig erachte der Berufung und alles Wohlgefallen, seine Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde in euch und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wiederum, da sehen wir, dass wir würdig werden. Wir sind im Gange. Der Prozess hat schon angefangen und Gott hilft uns dabei, würdig zu werden. Nun schauen wir uns noch eine Ausrede an. Und das ist vielleicht die Ausrede, die am häufigsten gebraucht wird. Und ich habe auch ab und zu mal diese Ausrede gebraucht. Furchtbar. Das ist die: Ich habe zu viel zu tun. Ich habe zu viel zu tun. Ich bin zu beschäftigt. Das würdet ihr gar nicht glauben. Mensch, wie oft habe ich das gesagt? Zwischen mir und mir, wie die Italiener sagen. Und natürlich, das ist auch wahr. Das ist auch wahr. Die meisten von uns haben sehr viel zu tun. Aber wichtig ist, das Gesamtbild im Auge zu halten. Eine richtige Perspektive beizubehalten. Das ist wichtig. Lesen wir ein paar Bibelstellen in Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6. Das könnte man praktisch als Diskurs über eine göttliche Perspektive betrachten. Und es hat ganz, ganz klar mit der Geschäftigkeit unseres Lebens zu tun. Matthäus Kapitel 6. Und angefangen mit Vers 25. Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Also es wird hier versucht, uns das Gesamtbild zu geben. Oh, das ist so wichtig, dass ich das habe, dass ich die Schuhe, passende Schuhe habe, passendes dies und jenes, und das muss ich alles haben und Auto muss ich haben. Nee, anscheinend nicht, laut der Bibel. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheune, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Vers 27. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch drum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut auf die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in alle seine Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Vers 30. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Ach, wir sprechen vom Glauben hier? Ja, wenn wir das nicht richtig verstehen, dann sind wir kleingläubig. Wenn wir nicht daran glauben, dass Gott für uns sorgen wird, dann sind wir kleingläubig. Wenn wir nicht das richtige Bild, das Gesamtbild im Auge behalten, dann werden wir ganz bestimmt kleingläubig werden. Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich meine, wenn man sowas liest, wo bleibt denn, ach, ich bin zu beschäftigt. Wo bleibt denn, ach, ich habe keine Zeit. Vers 34, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wirklich wahr. Nee, wir sollen uns nicht keine Sorgen machen. Wir machen uns aber trotzdem Sorgen, oder? Wir machen uns trotzdem Sorgen. Manches Mal haben wir das Gefühl, ich muss das alles machen. Und laut dem, was wir eben gerade gelesen haben, wenn wir in diese Richtung gehen, dann sind wir kleingläubig. Wenn wir denken, wir müssen das alles machen, dann glauben wir nicht an Gott. Oder wir haben nicht den Glauben, den wir haben sollten. Also diese Bibelstellen, die wir eben gerade gelesen haben, die sagen nicht, don't worry, be happy. Da kann man einfach das Leben genießen und Gott wird alles für euch tun. Nein, nein, es ist eine ganz klare Warnung. Eine Warnung, wir sollten uns nicht nur auf uns selber verlassen. Das dürfen wir nicht. In anderen Worten, wir müssen unser Teil tun, sicher. Aber Gott wird auch sein Teil tun. Wir müssen natürlich alle lernen, Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu haben. Die göttlichen Dinge, die geistlichen Dinge. Unsere Prioritäten müssen richtig gestellt sein. Ja? Sehen wir noch ein Beispiel in Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10, wo es um eine Person geht, die vielleicht das nicht so richtig verstanden hat, und eine andere, die das doch richtig verstanden hat. Lukas Kapitel 10, angefangen mit Vers 38. Lukas 10, 38. Vers 38, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu, Martha. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Vers 41. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, hat Jesus Christus diese Frau gesagt. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Martha hat es nicht verstanden. Maria hat es verstanden. Sie wusste, was wichtig war. Und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir auch wissen im Leben, was wichtig ist. Ich meine, wir haben alle die gleiche 24 Stunden, oder? Ich glaube schon. Einige, wir brauchen diese 24 Stunden auf richtige, gute Art und Weise und einige nicht. Und ich zähle mich ab und zu mal auf beiden Seiten. Manchmal mache ich das richtig und manchmal nicht. Ich habe sehr oft unter jungen Leuten, ich meine, wir sind nicht mehr jung, aber sehr oft unter jungen Leuten, da sagt er: ich habe in der Früh keine Zeit zum Beten. Ja, dann sage ich, das ist ganz einfach. Da stehst du eine halbe Stunde früher auf. Ganz einfach, ja, ganz simpel, sicher. Aber dann, ja Moment, wenn ich eine halbe Stunde früher aufstehe und bete, das ist schon richtig und gut, aber dann müsste ich vielleicht ein bisschen früher ins Bett gehen. Dann würde ich irgendetwas versäumen. Ganz richtig. Ganz richtig. Dann haben wir das kapiert. Irgendetwas müssen wir versäumen, um das Richtige zu tun. Ja? Oh, aber meine Fernsehserie oder meine Auszeit mit Facebook. Wenn wir das versäumen, dann versäumen wir das. Ich sage nicht, dass es falsch ist, Fernsehen zu gucken oder Facebook zu... Nein. Aber wenn wir Zeit dafür haben und keine Zeit für das Gebet haben, dann ist was falsch. Nee, ich weiß, ich meine, wiederum, wir sind alle nicht mehr so sehr jung. Wir haben das alle schon kapiert, das weiß ich. Wir haben das alle schon gehört. Aber ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, dass es sehr, sehr leicht ist, das zu übersehen und das nicht richtig zu machen. Ich weiß ganz genau, dass man das falsch machen kann. Man muss die richtigen Prioritäten festsetzen. Und so können wir unsere Zeit besser ausnutzen. Und dieses "Ach, ich bin zu beschäftigt" ist dann hinfällig. Noch eine Ausrede, das ist die letzte von vier, nicht, dass es nur vier gibt, nee, aber ich hab nur diese vier ausgewählt heute. Und das ist die: ich bin doch in Ordnung. Das ist eine Ausrede, die nicht sehr oft und sehr offenkundig gebraucht wird. Da sagt man das nicht so: Ich bin doch in Ordnung. Aber man denkt manches Mal so. Ich glaube persönlich, dass das eins von den weit verbreitetsten Zuständen unter Gottes Volk heutzutage ist. Diese: Ich bin doch in Ordnung. Manche Leute sind mit sich ganz zufrieden. Die sind mit sich zufrieden. Ich habe heute niemanden umgebracht. Ich habe niemanden verflucht. Ich habe niemanden gehasst. Es steht bei mir ziemlich gut. Geistlich gesehen. Nein. Ich meine, dass wenn wir diese Gedanken haben, ach, es steht bei mir ziemlich gut, geistlich gesehen, dann steht es bei uns nicht gut. Nicht gut. Diese Selbstgefälligkeit ist nicht gut im geistlichen Sinne. Das ist ein Indiz dafür, dass wir geistlich nicht auf der Höhe sind. Dass unser geistliches Wachstum nicht sehr schnell im Gange ist. Jeremia Kapitel 17. Jeremia Kapitel 17 und Vers 9. Jeremia Kapitel 17 und Vers 9 kennen wir sehr gut. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Kennst du dein eigenes Herz? Kenne ich mein eigenes Herz? Nee, Gott ist derjenige, der unser Herzen kennt. Und nur mit seiner Hilfe werden wir jemals in der Lage sein, unser Herz zu verstehen, zu wissen, was wirklich drin ist. Aber eins ist sicher, wenn wir uns auf uns selbst verlassen, dann gibt es kein richtiges Bild. Da werden wir kein richtiges Bild davon sehen, wie es bei uns bestellt ist. Nein. Wenn wir denken, ja, ich mach das schon, ich bin schon in Ordnung. Nee, dann sind wir nicht. Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3. Wo wir von einer Zeit, einer Ehre lesen, von den Laodizeern. Sind wir in dieser Zeitperiode? Sieht so aus. Von mir aus, also von meiner Perspektive, sieht so aus. Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 17. Offenbarung, Kapitel 3 und Vers 17. Du sprichst, ich bin reich und hab genug und brauch nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Vers 18, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Wir müssen zu Gott gehen und ihm um Hilfe bitten, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist. Unser Glauben muss im Feuer geläutert werden, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. In Laodicea, in diesem geografisch gesehen, es war ganz berühmt, so Gewänder aus Wolle, schwarz, ganz schwarz. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Es war auch in Laodicea, im laodiceischen Raum, die Herstellung von einer berühmten Augensalbe. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße oder bereue. Zurückweisung, Züchtigung. Nicht sehr leicht hinzunehmen, oder? Nicht sehr leicht hinzunehmen. Aber wenn wir diese Bibelstellen hier in Offenbarung 3 lesen, spüren wir ein bisschen Zurückweisung, ein bisschen Züchtigen? Ich hoffe schon. Ich hoffe schon. Selbstzufriedenheit, Selbstgefälligkeit. Ich bin doch in Ordnung. Ich brauche nichts, haben wir eben gerade gelesen. Wisst ihr, ich bin schon jahrelang in der Kirche. Ich habe alle Predigten gehört. Ich weiß, wie es geht. Also eins haben wir in den letzten Jahren anerkennen müssen. Und das ist, dass wir nicht so selbstgefällig sein dürfen. Wir dürfen niemals sagen, ach, ich weiß schon alles, ich habe schon alle Predigten gehört, ich weiß die Doktrinen, ich bin doch in Ordnung. Es geht mir gut. Nein, es geht uns nicht gut. Es geht uns nicht gut. Wir müssen intensiver sein. Wir müssen ein bedeutungsvolleres Leben führen. Und ich sage, wenn wir damit zufrieden sind, ach, in Gottes Kirche so viele Jahre und ich habe so viel gelernt und ich gefalle mir. Also mein Zustand gefällt mir, alles in Ordnung. Dann sage ich, mit dem geistlichen Leben eine solche Person stimmt was nicht. Ich habe jahrelang, als ich mit den jungen Leuten so beim Sommerlager und so gesprochen habe, habe ich einen Spruch gegeben und das ist auch richtig. Wenn du mit dem, was du hast, schon zufrieden bist, mach weiter so und das wirst du dann weiter so bekommen, wie du bis jetzt bekommen hast. Es wird so sein. Einfach weitermachen, wie schon gehabt, immer, da werden wir die gleichen Resultate bekommen. Anscheinend hat Albert Einstein mal gesagt, ja, die Definition von einem Geisteskranken ist, einer, der immer das Gleiche tut und erwartet ein anderes Resultat, ein anderes Ergebnis. Deshalb sage ich, und das haben wir so oft gesagt in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren, wir dürfen nicht selbstgefällig sein, selbstzufrieden sein. Und verstehe mich nicht falsch, bitte. Das, was die Kirche immer gelehrt hat, wegen das Beten und Studieren und Meditieren, das ist ganz richtig, das müssen wir unbedingt tun. Unbedingt. Dass wir tüchtig studieren sollen, dass wir drüber meditieren sollen, das, was wir studiert haben und so weiter. Ganz richtig, absolut richtig, gut, grundlegend. Ich sage, angesichts der Tatsache, dass wir uns jetzt in der Endzeit befinden, sollen wir noch intensiver beten, noch tiefgehender studieren, noch tiefgehender meditieren von dem, was wir lernen. Es ist so sehr leicht, und wir wissen das, Sie wissen das, ihr wisst das auch, es ist so sehr leicht, das alles als Routine anzunehmen, ach, ja, beten, ja, ich werde schon beten, aber das tue ich jeden Tag. Es kann seine Bedeutung nach und nach ein bisschen verlieren. Wir müssen dagegen kämpfen, dass eine laodiceische Einstellung in uns einnistet. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir selbstgefällig werden. Wenn wir sowas machen, werden wir irgendwann mal einfach aufhören und ja, das geistliche Wachstum wird ganz und gar aufhören. Und das wollen wir nicht. Ich sage, wir leben in prophetischen Zeiten. Wir müssen ganz vorsichtig sein, ganz, ganz vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass wir die Prophezeiung von Laodicea in unserem Leben privat, persönlich nicht in Erfüllung gehen lassen. Wenn wir auch in prophetischen Zeiten leben. Das ist eine Prophezeiung, die wir nicht zulassen sollen in unserem Leben. Im Endeffekt, wenn wir sagen, ja, ich bin doch in Ordnung. Da könnten wir genauso gut sagen, ja, Gott, ich brauche dich ja nicht. Ich brauche kein geistliches Wachstum. Wozu? Ich habe das schon alles. Das nennt man Selbstgerechtigkeit. Von der schlimmsten Sorte. Nee, wir müssen zu dem Punkt kommen in unserem geistlichen Leben, dass wir ganz, ganz inbrunstig den Weg Gottes gehen wollen und inbrunstig beten, dass er uns dabei hilft. Nicht, dass wir niemals gebetet haben, wir haben alle jahrelang gebetet. Aber intensiver jetzt hier, als wir dem Ende nahen. Intensiver, engagierter, zwecksbewusster. Unser geistliches Leben ist wichtig. Gott schaut auf uns zu und er will uns dabei helfen. Ausreden, Ausreden, Ausreden. In Gottes Wort gibt es keinen Platz für. Er weiß schon, dass wir schwach sind. Er weiß, dass wir ganz alleine das nicht schaffen können. Er ist aber da, uns zu helfen. Beim Wachstum, geistlich zu wachsen. Also nehmen wir dann die Kraft seines Geistes in Anspruch. Er möchte so gerne uns diese Kraft geben. Wir müssen uns bemühen, in unserem Leben mit Gott zu arbeiten, damit wir an Stärke gewinnen können, damit wir würdig werden können, damit wir die Zeit dafür schaffen, geistlich zu wachsen. Damit wir eben mehr wie unser Vater und unserem Bruder Jesus Christus sein können. Also machen wir uns dran, ohne Ausreden.